Saal 1. Wir hören jetzt von Matthias Usable Security die unendliche Geschichte. Großen Applaus für den Matthias und gute Unterhaltung.
Danke für die nette Vorstellung. Ich bin der Matthias vom CISPA-Helmholtz-Zentrum in Saarbrücken. Kurze Frage, wer weiß, wo Saarbrücken ist? Nicht schlecht. 2, glaube ich. Aber ich will euch nicht hängen lassen, es ist an der französischen Grenze in der Nähe von Karlsruhe. Aber man muss es echt nicht wissen. Ich bin am CISPA-Helmholtz-Zentrum ein Doktorand für Usable Security. Und als Doktorand lese ich viel. Also ich glaube, die letzten 4 Wochen habe ich jeden Tag damit verbracht, 5 bis 10 Papers zu lesen, was sich gerade ausgeht und wie spannend sie auch waren, ganz ehrlich. Aber ich will die Gelegenheit nutzen, euch ein bisschen was über Usable Security zu erzählen und warum Dinge immer noch nicht so funktionieren, wie sie vielleicht sollten. Am Anfang die Frage, was ist Usable Security eigentlich? Also Security, damit können Leute vielleicht was anfangen, aber Usable ist ein bisschen vage. Das kann man eh gut lesen, gut. In den Augen von Technikern und Mathematikern und Krypto-Leuten hört das, über das sich Gedanken machen, meistens da auf, wo der Mensch beginnt. Also, das ist gut verschlüsselt, wenn jemand das findet, dann braucht es ganz viele Ressourcen, um da wieder dran zu kommen. In der Realität hat die Ausblendung von Menschen allerdings eine Folge, weil Menschen sind relativ leicht verwundbar und wenn man es ihnen mit einer Zange auf den Kopf hat, dann geben sie auch ihr Passwort her. Also, es ist nicht so schwer im Endeffekt. Das heißt, es macht Sinn, sich tatsächlich über Menschen Gedanken zu machen. Und ich gebe ein paar Beispiele. Zum Beispiel, das war Anfang des Jahres. Okay, Leute lachen schon. TV5 Monde in Frankreich wurde gehackt, also bevor dieses Interview zustande kam. Und dann kamen Interviewleute, um sie über diesen Hack zu interviewen. Und das waren Management-Leute und im Hintergrund sieht man überall diese Passwörter für Facebook, YouTube auf Post-its herumhängen. Und das sind auch ganz lustige Passwörter, also das ist das Passwort für Facebook in einem Wort. Das Ding ist, es ist nicht unbedingt die schlechteste Idee, sich Passwörter aufzuschreiben, aber als Grundregel, man sollte sich dann nicht filmen lassen dabei. Weil es ist auch wirklich schwer, sich die Passwörter zu merken und zu verteilen. Aber auf nationalen Fernsehen ausstrahlen, direkt nachdem er gehackt wurde, ist peinlich. Ein anderer Fall, was anderes, mit dem sich die Usable Security gerne beschäftigt, ist HTTPS. Das ist die Seite von der Sparkasse Saarbrücken, hat ein nettes grünes Symbol, es ist offensichtlich HTTPS verschlüsselt. Vorausgesetzt, ihr hättet ein Konto bei der Sparkasse Saarbrücken, wer würde sich auf der Seite einloggen von euch? So aus dem Bauch heraus. Ja. Also ihr müsst euch nicht schlecht fühlen, also ich hätte mich wahrscheinlich auch eingeloggt, aber diese Adresse, die da oben steht, die geht mit .kittenpix.org weiter. Das heißt, das ist eine gefakte Seite, wenn ihr euch da einloggt, dann haben eure Bankdaten jemand anderem. Das ist eines der vielen Probleme an HTTPS und ist auch einer der Gründe, warum Chrome-Entwicklerinnen laut darüber nachdenken, diese Adresszeile durch was anderes zu ersetzen, weil es echt verwirrend ist. Und das ist nicht euer Problem, dass euch da einloggt, das ist einfach ein Designproblem. Man könnte es auch anders machen. Anderes, PGP. Wann habt ihr das letzte Mal PGP verwendet, wenn überhaupt? Okay, letzte Woche, okay. Das ist ein Dauerbrenner, also wenn ihr was Neues über PGP wissen wollt, ich glaube im anderen Saal. Ja. Nein, das Problem ist einfach aus User-Sicht, wenn es so einen Textblock bekommt, sind die meisten wahrscheinlich erstmal verwirrt, aber dann auch nichts. Und das ist wahnsinnig schwierig so hinzukriegen, dass es Leute wirklich verstehen, was hier passiert. Und ich rede dann hier noch über E-Mail-Verschlüsselung. Das andere Problem ist, nicht nur End-User, wo man sagen kann, okay, die kennen sich vielleicht nicht so gut aus, haben Probleme mit PGP. Auch Leute, die sich tatsächlich auskennen sollten, haben Probleme damit. Und das ist dann ein sehr deutliches Zeichen dafür, dass irgendwas nicht stimmt. Also in dem Fall, das Adobe Security Team haben sowohl Public als auch Private Key auf ihrer Webseite veröffentlicht. Und der Private Key heißt in dem Fall wirklich Private Key, weil er halt nicht veröffentlicht werden sollte. Und das ist ein eher peinlicher Fehler. Aber das heißt, die Usable Security soll sich nicht nur mit Endanwendern beschäftigen, sondern auch mit anderen, die vielleicht auch größere Auswirkungen auf die Security haben. Ich will euch aber auch eine Definition nicht vorenthalten, weil nur Beispiele diskutieren ist auch unbefriedigend. Diese Definition hier ist spannend, weil sie tatsächlich die älteste Definition ist und sie hat Weitblick bewiesen. Also im Wesentlichen im ersten Satz geht es darum, es ist wichtig, dass diese Benutzerschnittstellen einfach zu verwenden sind, weil sonst geht es einfach nicht. Aber im zweiten Schritt ist es auch wichtig, dass diese Sicherheitsmechanismen, die es gibt, zu den Vorstellungen passen müssen, die Leute haben. Weil ansonsten, wenn das Programm was anderes erwartet als man selbst, dann passieren einfach Fehler bei der Verwendung. Das lässt sich nicht vermeiden. Und das aus einem Jahr, 1975, da gab es, also die haben Usable Security, also das Wort gab es nicht, deswegen heißt das Psychological Acceptability. Und in den nächsten 20 Jahren gab es wahrscheinlich 2 Papers drüber. Aber diese 2 Dinge sind wichtig. So, sichere Kommunikation, das ist das, was mich Leute immer fragen. So, wie schaut es eigentlich aus mit E-Mail? Warum haben wir noch keine benutzbare E-Mail-Variante? Und ich habe mich damit auch das letzte Jahr beschäftigt und will euch ein bisschen was davon erzählen. Eines der Momente, wo Usable Security populärer geworden ist, war 1999, weil es ein Meilenstein passiert. Da ist kurz davor nämlich die erste grafische Oberfläche für PGP rausgekommen. Und Leute waren so, endlich, jetzt können alle verschlüsselte E-Mails schicken. Ja, war nicht so. Das ist Spoiler Alert. Die Studie war ein Test mit 12 Leuten und die haben eine Aufgabe bekommen, ihr müsst im Rahmen einer simulierten Wahlkampagne eine geheime Nachricht an 5 verschiedene Leute schicken. Und das ist dermaßen in die Hosen gegangen, das war nicht mal lustig. Oder doch. Das Ding ist, Erkenntnisse aus diesen Papern waren nämlich 2 große. Grafische Oberflächen machen nicht automatisch alles besser. Und diese grafische Oberfläche war auch entsprechend schlecht. Ich meine, das war die erste, das war okay. Und das zweite, ein Grund dafür, warum viele Leute die Aufgabe nicht bewältigen können, ist einfach, weil sie keine Vorstellung davon hatten, was asymmetrische Verschlüsselung bedeutet. Also das ist das Modell, das hinter PGP ist. Als Beispiel dafür, von diesen 12 Leuten haben 7 Leute die Nachricht nur mit ihrem eigenen Public Key verschlüsselt. Das heißt, nur sie selbst konnten es dann auch wirklich lesen. Was nicht unbedingt Sinn der Sache ist. Aber das heißt, wenn mehr als die Hälfte der Leute nicht mal verstanden hat, dass das, was sie getan haben, nicht funktioniert, dann haben wir ein Problem. Witten und Tiger sagen im Endeffekt auch, okay, das geht überhaupt nicht, wir brauchen was anderes. Verschlüsselte E-Mails waren auch in weiterer Folge immer interessant und das war ein Problem, das viele gerne gelöst hätten. Okay, das auf grün kann man nicht so gut lesen. Ein Ansatz dafür war auf der linken Seite, das war so, okay, die Schlüsselverwaltung ist das Problem, das Hin- und Herschicken der Schlüssel ist alles mühsam, wir machen es einfach automatisch und wir erzeugen Schlüssel automatisch und übertragen die automatisch. Und dann sagen wir einfach, wenn wir das erste Mal eine E-Mail von der Person kriegen, okay, wir wissen nicht, ob das wirklich die Person ist, aber wenn wir beim zweiten und beim dritten Mal wieder denselben Key haben von derselben Person, sagen wir, okay, wird schon passen. Und das nächste Mal regen wir uns auf, wenn sich der Key ändert, weil das ist der Moment, wo es einen Betrug geben könnte, wo jemand anderer sagen könnte, hey, ich bin die Person, mit der du reden willst, aber den Key haben sie nicht. Ich weiß ganz ehrlich auch nicht, warum das nie weiter Verbreitung gefunden hat. Es wäre ein einfacher Ansatz gewesen, E-Mail-Kommunikation tatsächlich sicherer zu machen. Aber jedenfalls nie passiert. Das auf der rechten Seite ist ein neuerer Versuch aus dem letzten Jahr, der auf Keybase basiert. Kennt wer von euch Keybase? Nicht schlecht. Aber ich erkläre es trotzdem kurz. Die Idee dahinter ist, dass man soziale Netzwerke für den Austausch von Schlüsselinformationen nutzen kann. Das heißt, wenn ich jetzt einen Account auf Facebook habe, dann lade ich einen Beweis auf meinen Facebook-Account, dass ich im Besitz dieses Schlüssels bin. Und wenn ich einen Twitter-Account habe, mache ich das auch. Und Leute, die meinen Twitter-Account kennen und ihm sowieso schon vertrauen, geben dann einfach in dieses Suchfeld ein, ich möchte eigentlich mit dieser Twitter-Person schreiben. Und er sucht das raus schlagt den Schlüssel vor und die E-Mail ist dann verschlüsselt und authentifiziert. Diese Variante war im Rahmen einer Forschung für Journalistinnen und Anwältinnen und das Untersuchungsergebnis war sehr spannend, weil es haben alle geschafft, die E-Mails richtig zu verschlüsseln und das war auch voll gut. Und sie waren allerdings nicht so begeistert. Das Problem ist nämlich, es war sich niemand sicher, ob das jetzt wirklich sicher ist. Also das hat einfach zu einfach funktioniert. Und es gibt einem dann schon zu grübeln. So, okay, irgendwie kann man es den Leuten nicht recht machen. Aber das Ding ist, wenn etwas zu automatisch passiert und nicht mehr unterscheidbar ist von einer normalen E-Mail, dann fehlt einfach jegliches Gefühl dafür, was ich gemacht habe. Und ich weiß auch ganz ehrlich nicht, ob das jetzt sicherer ist als eine andere E-Mail. Mhm. Aber nicht nur E-Mails sind interessant, also Mitte der Nullerjahre sind dann die Sofortnachrichten aufgekommen. Und ich glaube, OTR verwendet jetzt auch niemand mehr. Wer von euch kennt OTR? Okay, dieselben von vorher nochmal. Okay, OTR hat schon ein paar Dinge richtig gemacht. Sie haben automatisch Schlüssel erzeugt, sie haben die automatisch ausgetauscht. Wenn man angefangen hat zu chatten, alles cool. Und dann hat man den Teilnehmerinnen dieser Studie die Aufgabe gegeben, so wie er, jetzt findet er heraus, ob er wirklich mit der richtigen Person redet. Und da gab es ein Problem, weil von den 8 Leuten, die teilgenommen haben, hat niemand herausgefunden, wie man die Authentifizierung startet. Und die Studienautoren waren davon vollkommen überrascht, weil es geht ja ganz einfach. Man muss nämlich auf diese OTR-Fläche da links rechts klicken, dann poppt ein Menü auf, wo da steht Authenticate Button. Und da ist halt niemand drauf gekommen. Es ist auch nicht so intuitiv. Und das andere Problem war, sie hatten eine Anleitung, die äußerst detailreich war. Und es waren halt lauter Negativbeispiele drin von dem, was man nicht machen soll. Das ist eins dieser Bilder von dem, was man nicht machen soll. Weil wenn man sich authentifiziert, poppt ein Fenster auf und sagt, wo drauf steht, so stellen Sie einem Gegenüber eine Frage, die nur der oder die beantworten kann. Und wenn die richtige Antwort zurückkommt, dann sagt man, okay, ist die richtige Person, der Schlüssel wird schon passen. Und was man definitiv nicht, auf keinen Fall ever machen soll, ist denselben Kanal verwenden, um dieses Geheimnis zu übertragen. Weil dann kann jeder, der mithört, ja auch die Frage beantworten. Ja. Und die Leute haben natürlich genau das gemacht, was in der Anleitung steht, nämlich das Falsche. Ja, also das, was in der Tech-Community gerne gemacht wird, so RTFM, lest einfach die Anleitung, setzt halt voraus, dass die Anleitung auch gut ist. Ein bisschen aktueller. Wer von euch verwendet Telegram? Jetzt werden wir schon aktueller. Signal, WhatsApp. Okay, passt. Also es weiß ungefähr alle, von was wir hier reden. Also in der linken Studie, Herzberg und Leibowitz, haben sich die Frage gestellt, jetzt wo Usability nicht mehr das Problem ist und alle irgendwie alles automatisch können, schauen wir mal, ob das jetzt wirklich geht. Und das Problem ist, Telegram hat eins, was die anderen nicht haben. Da wird nämlich nicht bei Default, ohne dass man irgendwas tut, eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aufgebaut, sondern nur zum Server. Und das, vor dem sich die meisten Leute schützen wollen, ist ein Betreiber, der Nachrichten mitliest. Und das funktioniert bei Client-zu-Server-Verschlüsselung nicht, nur bei Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das heißt, bei Telegram geht das nur, wenn man einen Secret-Chat wirklich aufmacht, dann erscheint auch so ein grünes Symbol daneben, so ein Schlosssymbol und erst dann ist man Ende zu Ende verschlüsselt verbunden. Das ist per se jetzt nicht das Problem. Das Hauptproblem ist, dass es Leute nicht wissen und das nicht aufmachen und trotzdem glauben, dass es passiert ist. Es ist eine Security Illusion. Das ist eines der gefährlichsten Dinge, die man haben kann. Und in diesem Fall haben 65% der TeilnehmerInnen diese Security Illusion. Das heißt, wenn ihr Leute kennt, die Telegram verwenden, sagt ihnen das. Und das Ding ist, von allen Teilnehmern, also auch Signal, WhatsApp und Facebook Messenger, waren den meisten nicht bewusst, dass eine Authentifizierungszeremonie notwendig ist, damit ich weiß, dass ich wirklich mit der richtigen Person rede und nicht mein Betreiber hier reinfunkt und meine Nachrichten mithört. Und das Letzte, was auch besorgniserregend ist, 70-90% der Usern ist nicht aufgefallen, wenn sich der Schlüssel ändert. Und wie ich vorher schon gemeint habe, das ist deswegen gefährlich, weil das der Moment sein kann, wo jemand mithört. Man weiß es nicht und in den meisten Fällen auch ganz ehrlich wird es nicht so sein. Aber das ist der Moment, wo es passiert und wo ich es merken kann. Wie gut das Leute wirklich entdecken, hat Schröder et al. In Wien ausprobiert mit 28 Informatikstudentinnen. Es gibt nämlich eine Philosophie, wo man sagt, Security-Produkte müssen ihr Können unter einem Angriff beweisen. Und die haben eine Monster-in-the-Middle-Attacke gefahren im Labor. Das heißt, Leute sind reingekommen und hat ihnen das Handy in die Hand gegeben, gesagt, du musst das jetzt sicher zum anderen übertragen und dann diese Verbindung attackiert. Was auffallen könnte, wenn sich das Schlüsselmaterial ändert oder wenn ich nicht authentifizieren kann. Ja, von den 28 Informatikstudentinnen haben 7 den Schlüssel korrekt verglichen und wir erinnern uns, da es ein Angriff war, heißt korrekt verglichen, dass es fehlgeschlagen ist. 3 davon wussten, was man da macht. Wer von euch weiß, was man macht, wenn man Schlüssel vergleicht und das schlägt fehl? 2 Hände, was würdest du machen? Okay. Und bis. Also du würdest versuchen, den richtigen Schlüssel zu bekommen. Und was würdest du bis dorthin machen? Ich wiederhole es auch. Nicht kommunizieren, korrekt. Wenn das fehlschlägt, aufhören zu kommunizieren. Also 3 von diesen 7 Leuten haben das gewusst und auch gemacht. Und einer von diesen 3 Leuten hat erkannt, dass es sich um einen Monster-in-the-Middle-Angriff handeln könnte. Das ist auch ein bisschen ernüchternd, muss ich ehrlich sagen. So. Jetzt kommen wir zu einem der Probleme, die ein bisschen systematisch sind. Die Xenia Emoshina aus Russland, die jetzt in Frankreich ist, hat 2 Dinge untersucht, auch mit Secure Instant Messaging. Nämlich, sie hat eine Hypothese gehabt, dass es einen Entwickler-User-Disconnect gibt. Das heißt, dass Entwickler Dinge machen, die niemanden interessieren eigentlich. Und der wurde bestätigt. Also man sieht hier in dieser Tabelle, auf der linken Seite sind die Prioritäten, die die Entwickler haben. Für Gruppensupport, Metadaten, Dezentralisierung, offene Standards, Open Licensing, ist alles ultra wichtig. Und dann sieht man User eher in Westeuropa, die als Low-Risk-User klassifiziert wurden und High-Risk-User in Russland. Denen ist das nicht so wichtig. Also das, was allen wichtig ist, ist Gruppensupport. Also wenn euer Messenger keine Gruppen supportet, baut dieses Feature ein. Und bei den High-Risk-Usern, denen ist auch die Metadata-Collection oder halt das wenige Metadata-Collection wichtig. Was man da beachten muss, gerade in Russland, die sind Fans von Telegram, denen ist nicht mal per se wichtig, dass diese Daten verschlüsselt sind. Es sind ihnen 2 Dinge wichtig, damit sie sich sicher fühlen. So, die Daten auf dem Server dürfen nicht in Russland sein, weil dann hat die russische Regierung Zugriff drauf. Telegram hat sehr öffentlichkeitswirksam seine Server woanders hin verlagert. Und das andere ist, wenn sie von der Polizei kontrolliert werden, dürfen keine Daten auf dem Handy sein. Telegram macht das zum Beispiel mit Ephemeral Messaging, das heißt, dass alle Daten möglichst schnell gelöscht werden. Und das ist der Grund dafür. Also Leute wollen das haben. Und es gibt genug Messenger, die es nicht können. Also WhatsApp zum Beispiel, den ich persönlich jetzt auch als vergleichsweise sicher einstufen würde, hat so eine Option einfach nicht. Und das sind einfach Beispiele davon, dass es A, nicht so einfach ist, einen sicheren Messenger zu machen, weil sicher heißt halt für andere Leute was anderes. Und B, wenn man einfach das macht, was man glaubt, macht man wahrscheinlich das Falsche. So. Ich habe jetzt auch schon erwähnt, sich sicher fühlen. Eines der Hauptforschungsdränge in der Usable Security war immer, alles so einfach wie möglich zu machen. Ist so, Verschlüsseln muss einfach sein, das muss bei Default sein. Das ist aber nicht unbedingt immer der richtige Weg. Es gibt diesen Witz von, natürlich von Experience Designers, wenn Usability Engineers ein Spiel bauen würden, dann wäre das ein Knopf mit einem großen blinkenden Pfeil, wo drauf steht, drück hier, um das Spiel zu gewinnen. Das ist pragmatisch die einfachste Lösung, ein Spiel zu gewinnen. Aber es ist halt einfach nicht lustig. Das heißt, einfach ist nicht immer gut. Das heißt, es gibt hier noch andere Dinge, die am Werk sind. Einfach ist nicht immer gut, ist zum Beispiel mehrfach angedeutet worden. Einmal zum Beispiel bei automatischer E-Mail-Verschlüsselung, wo getestet wurde, ob es besser ist, wenn man nur, also in zwei Schritten, die E-Mail verschlüsselt, indem erst verschlüsselt wird und dann senden, damit auch alle Leute sehen, wie der Ciphertext aussieht. Oder ob es besser ist, wenn man einfach beides in einem macht und einfach schickt. Und da kommt auch raus, also Leute fühlen sich irgendwie sicherer, wenn sie sehen, dass da wirklich was verschlüsselt wird. Das heißt, sich sicher fühlen ist eine wichtige Eigenschaft, die allerdings nichts, absolut nichts mit tatsächlicher Sicherheit zu tun hat. Und das bringt uns vor ein bisschen ein Problem. Aber um diesen Unterschied nochmal zu verdeutlichen, bei einem Bankomat zum Beispiel, Usability Design wäre zum Beispiel der Zeitpunkt der Kartenrückgabe. Das heißt, ihr sagt, wie viele haben wollt, dann kriegt ihr eure Bankomatkarte und dann ist das Geld. Der Grund dafür, wenn das andersrum wäre, würden ganz viele Leute ihre Bankomatkarte da drinnen stecken lassen. Und das ist eine fehlerhafte Benutzung. Und Usability Design will Fehler reduzieren. Also machen wir das umgekehrt. User Experience Design ist etwas anderes. Ihr kennt es vielleicht, also ich kenne das Gefühl zumindest, ihr tippt ein, was ihr haben wollt, es ist Ende des Monats und dann gibt es diesen Ladebalken, der sich im Kreis dreht und so. Okay, wie viel war da nochmal oben? Habe ich mein Gehalt schon bekommen? Man ist sich dann echt nicht mehr sicher. Und dann kommt der Zeitpunkt der Erlösung, wo es passt, nimm deine Karte und dann ist man zufrieden und geht wieder. Und der Experience Design Ansatz dafür ist einfach anzuzeigen, über wie viel Geld man verfügen kann, bevor man eingibt, wie viel Geld man hat. Dann ist dieser Stress halt einfach nicht mehr da. Und Hassenzahl hat Experience in zwei Dimensionen geteilt. Die pragmatische, einfach welches pragmatische Ziel will ich erreichen. Und ein hedonisches, so welche Bedürfnisse will ich damit befriedigen. Und zum Beispiel, ich habe immer Probleme, mich in der Früh anzuziehen, habe keine Ahnung, wie das ausschaut. Wenn ich jetzt eine App habe, mit der ich mich fotografiere und die lügt mich an und sagt, das passt schon, dann wäre das eine äußerst hedonische App, die kein pragmatisches Ziel hat, aber ich fühle mich besser. Und pragmatisch ist halt einfach der Knopf vom Spiel. Und weil eine sichere Erfahrung nichts mit Sicherheit zu tun hat, ist es auch ganz witzig zu fragen, wie Leute Medien einschätzen, also welches Medium sicherer als ein anderes ist. Und ich habe den Satz, SMS ist das sicherste Medium für Nachrichten absichtlich in Anführungszeichen gesetzt, weil es halt aus technischer Sicht falsch ist. Aber es gibt gute Gründe, warum das Leute so einreihen und das ist reproduzierbar so, dass sie das einreihen. Also nämlich zuerst SMS ist das sicherste, dann E-Mail und dann Instant Messaging. Und das erste ist, Telefonprovider sind reguliert. Das kann nicht irgendwer sein. Dann Banken senden Tarns bei SMS. Die würden das ja nicht machen, wenn es nicht sicher ist. Ist ein logischer Schluss. Dann SMS sind nur auf meinem Handy lesbar. Ich kann mich nicht am PC setzen und die lesen. E-Mails kann ich überall lesen, natürlich, dass er Text-Surface ist und höher. Ist auch äußerst logisch. E-Mail und Instant Messages sind weniger sicher, weil sie übers Internet gehen. Und wir haben ja gehört, im Internet sind die ganzen bösen Leute. Ergo, logisch. Und das, was auch interessant ist, über E-Mail werden formalere Nachrichten geschickt. Und wir nehmen formalere Nachrichten immer als sicherer wahr. Warum auch immer. Und das sind alles logische Gründe, irgendwie. Aber halt aus technischer Sicht ist der sicherste Messenger die sicherste Art, Nachrichten zu übertragen. Im allerwahrscheinlichsten Fall WhatsApp. Aber es kommt dann halt nicht zuvor. So, das andere, was ich gemeint habe, ist nicht nur die Usability und die Experience, die wichtig ist, sondern auch die Vorstellungen, die Leute haben von den Produkten, die sie verwenden. Die werden bei uns Mental Models genannt. Was? Ja. Und eines der interessanteren Dinge ist, die Legende der DAOs, das sind die dümmsten anzunehmenden User. Es gibt ein sehr populäres Paper von Cormac Hurley aus 2009, der einfach beispielhaft aufgelistet hat, dass die Missachtung von Security Advice sehr rational ist. Und an dem Beispiel geht es um Betrug für Angreifer. Die direkten Kosten sind natürlich ein Gain. Indirekte Kosten, es ist ihnen wurscht, was für indirekte Kosten sie verursachen. Für Banken, der direkte Verlust ist einfach Geld. Der indirekte Verlust ist halt Reputation. So, wenn sie Ziele von Attacken werden, das ist einfach schlecht fürs Image. Die betroffenen User, die sind vielleicht betroffen und die indirekten Kosten, sie müssen das aufräumen, eventuell neue Ausweise oder sonst was besorgen. Eventuell ersetzt ihnen die Bank auch das Geld, weil Imageverlust, das heißt, man weiß es nicht. Und die Leute, die nicht betroffen sind, haben keine direkten Verluste und die Kosten von ständig belehrt werden. Und also je nach Menge an belehrt werden, ist es tatsächlich halt billiger jetzt, dann das zu missachten und zu hoffen, dass die Bank das dann bezahlt. Das heißt, wir begehen auch den Fehler, unser eigenes Risiko zu übertreiben, damit Leute unsere Produkte verwenden. Und zu den Mental Models, eine sehr spannende Studie ist, welche Vorstellungen Leute von Angreifern, von Hackern haben. Und da wurden vier verschiedene identifiziert. Leute stellen sich Hacker als Vertragshacker vor, den ich anheuern kann und sagen, hack mir diese Institution. Leute haben keine Angst vor denen, weil wer sollte schon jemanden anheuern, einen selbst zu hacken. Also davor brauche ich mich auch nicht schützen. Big Fish Hacker, die nicht vertraglich zu kriegen sind, sondern einfach große Institutionen hacken und halt nach Geld aus sind, brauche ich mich auch nicht zu schützen, weil ich bin keine große Institution. Dann gibt es die Graffiti Hackers, das sind junge technische Geeks, die einfach wo einbrechen, um zu zeigen, wie gut sie sind und dort halt einfach möglichst viel Unsinn anstellen, aber eigentlich dir nichts Böses wollen. So, davon kann ich mich schlecht schützen und sie wollen mir eh nichts Böses, kann ich eh nichts machen. Und das Letzte sind die Diebe, die tatsächlich Leute attackieren, auf Kreditkartendaten oder ähnliche Daten aus sind. Und die erkennt man nicht, wenn sie eingreifen. Interessanterweise ist das einzige dieser vier Mental Models, die Leute dazu bringt, sich zu schützen. Weil sie denken, ich könnte einen Schaden haben, ich kann sie nicht entdecken ohne weitere Hilfsmittel, das könnte gefährlich sein. Und dann ergreifen sie tatsächlich Sicherungsmaßnahmen. Das heißt aber nicht, dass die Nicht-Sicherungsmaßnahmen ergreifen jetzt nicht rational ist. Sie haben nur ein anderes mentales Modell. Und die sind schwierig zu ändern. Und es ist auch sehr herablassend zu sagen, dein mentales Modell von Hackern ist falsch. Was viel wünschenswerter wäre, ist, wenn die Sicherheitsmaßnahmen auch dann greifen, wenn Leute andere mentale Modelle von Hackern haben. Und ansonsten? Und das Letzte, was ich euch sagen wollte zu den mentalen Modellen. Es gibt ganz viele Studien zum Unterschied von Experts und Non-Experts und sie kommen alle zu einem vergleichsweise ähnlichen Ergebnis. Experts haben eine Ahnung, von was sie reden. Das heißt, sie haben eine Vorstellung von dem, was passiert, was im technischen Hintergrund passiert, aber das heißt nicht, dass sie es dann im Endeffekt anders machen als andere. Also sie haben auch kein signifikanter Unterschied im unsicheren Verhalten. Das heißt auch, Usable Security richtet sich nicht nur an Endanwenderinnen, sondern natürlich auch an Experten, auch wenn deren Probleme teilweise anders aussehen. So, aber ich will nicht so unproduktiv erscheinen und will euch doch mit irgendwelchen Actionable Items hier hinterlassen. Deswegen als Letztes, was können User für ihre Sicherheit tun? natürlich auch eine Studie von 3 Google-Leuten. Die haben nämlich Experts und Non-Experts nach den 3 wichtigsten Tipps gefragt, online sicher zu bleiben. Die Studie heißt No One Can Hack My Mind. Und die 3 wichtigsten von den Experts war: Updatet euer System, so oft es geht und so oft wie vertretbar. Verwendet ein Passwort für eine Seite. Keine Wiederverwendung von Passwörtern, bitte. Und verwendet starke Passwörter. Und wenn möglich, Two-Factor Authentication. Wenn ihr das irgendwo habt, aktiviert es. Von Non-Experts, interessanterweise der wichtigste Vorschlag, Use Antivirus, der bei Experts eher nicht so relevant ist. Wir können uns auf Use Strong Passwords einigen, das ist schon mal gut. Change your password, also ändere dein Passwort regelmäßig, das ist in Wahrheit, bringt es nicht so viel. Aber wenn es euch gefällt und ihr fühlt euch sicherer, macht es. Und besucht nur bekannte Webseiten. So, ja, dann würde ich nicht so viele Webseiten besuchen, um ehrlich zu sein. Na gut. Danke fürs Zuhören.
So, danke, Matthias. Nochmal einen großen Applaus. Gibt es noch Fragen hier im Publikum?
Ja, zum letzten Punkt. Mich hat es jetzt ein bisschen gewundert, dass da gar nirgends Use Password Managers oder so.
Es ist da drauf. Der 4. Punkt oder so. Aber irgendwo muss man halt aufhören aufzuzählen. Also, wenn ihr noch keinen Passwortmanager habt, verwendet einen. Es macht nämlich die Erfüllung der anderen Punkte deutlich einfacher.
Ja, in Bezug auf Passwortmanager. Ich bin ja eigentlich ein Fan davon, meine Passwörter selbst zu lernen, um sie auch nicht zu vergessen. Ich habe bei Passwortmanagern immer wieder das Problem, wenn man auf verschiedenen Geräten ist, dass die meistens ein Problem darstellen. Vielleicht gibt es welche, die man transferieren kann oder so. Aber
also, dass das Transferieren nicht funktioniert oder das Verwendung auf mehreren Geräten? Okay, also das ist mit Open-Source-Lösungen, glaube ich, immer ein bisschen schwierig. Soweit ich weiß, soll es mit KeePass zum Beispiel gehen. Aber es gibt mehrere kommerzielle Lösungen, die das als explizites Feature anbieten.
Gibt es noch Fragen?
Als kurze Anmerkung, ich verwende KeePass und auf Android auch sehr erfolgreich, es funktioniert ganz gut. Aber zur Frage, das hört sich sehr dystopisch an, als würde es recht schlecht funktionieren, aber in den letzten Jahren vor allem ist ja der Anteil an End-zu-End-Verschlüsselung durch Open Source Encryption wie das Axolotl-Protokoll von Signal etc. Mhm. Ist eigentlich extrem angestiegen. Also das ist ja eigentlich ein sehr großer Erfolg in den letzten Jahren, oder?
Ja, definitiv. Es gab auch mehrere Studien, die gemeint haben, okay, wenn ihr wollt, dass Verschlüsselung weit verbreitet ist, baut nicht eure eigenen Lösungen, sondern nehmt eine, die bereits weit verbreitet ist, baut die Verschlüsselung dort ein. Und das funktioniert. Also mit WhatsApp ist der größte verschlüsselte Messenger. Und das macht Leute auch objektiv sicherer. Nur aus meiner Sicht muss ich kritisieren, es weiß halt niemand. Und wenn ich eine Entscheidung treffen muss, wie übertrage ich eine Nachricht, und ich habe eine sichere Möglichkeit, WhatsApp, oder eine unsichere, unverschlüsselte E-Mail, und ich kenne den Unterschied nicht, dann ist es ein Problem. Und dann bringt mir die Verschlüsselung auch nichts, wenn ich immer das Falsche verwende.
Du hast jetzt mehrfach WhatsApp erwähnt. Ich habe natürlich ein bisschen ein Problem mit dem Hintergrund, woher sie kommt. Ja. Was macht WhatsApp so bemerkenswert?
WhatsApp macht es bemerkenswert, weil sie halt der Messenger mit der allergrößten Userbasis sind, die einfach bei Default alle End-zu-End verschlüsselt sind. Das kommt natürlich auch mit den negativen Strings attached, weil Metadaten sind ihnen wurscht, es gehört Facebook. Also man darf sich seinen Feind aussuchen. Entweder ich mag nichts mit Facebook zu tun haben, dann verwende ich es nicht. Oder ich mag halt bei Default mit möglichst vielen Leuten Ende zu Ende verschlüsselt kommunizieren, dann nehme ich WhatsApp. Also, wie gesagt, man kann es Leuten nicht richtig machen. Also Leute haben immer unterschiedliche Anforderungen an sichere Kommunikation.